NLS 9 steht an und damit ein ganz besonderes Rennen, denn zum ersten Mal wird Max Verstappen in einem GT3 an den Start gehen. Auf der Starterliste stehen aber noch viel mehr Fahrzeuge und genau diese Starterliste schauen wir uns jetzt an.
Mein Name ist Alexander Krass und das ist mein Podcast Alex am Ring. Hier teile ich meine Faszination für den Nürburgring und den Motorsport. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mehr Infos auch zu den einzelnen Episoden gibt es auf podcast.alexkrass.de.
Jetzt steht er also auch in der offiziellen Starterliste. Nummer 31, Ferrari 296 GT3 vom Team Emil Frey Racing, Fahrer Christopher Lallem und Max Verstappen. Ein paar kurze Anmerkungen dazu, bevor es zum Rest der Starterliste geht. Erstens. Es gab natürlich mal wieder viel unnötiges Gespräch bezüglich Permit beim letzten Lauf. Da musste mal wieder jeder was dazu sagen. Hintergrund: Nach dem Theorielehrgang inklusive Prüfung und Proberunden am Freitag vor dem Doubleheader musste Verstappen am Samstag eine bestimmte Anzahl an Runden auf zwei Fahrzeugen fahren, natürlich fehlerfrei und ohne Strafe, um die A-Permit zu bekommen, also um GT3 auf der Nordschleife fahren zu dürfen. Erstmal gab es eine Riesendiskussion, hatte ich ja letztes Mal schon erwähnt, warum das ein vierfacher Weltmeister überhaupt machen muss, und die Antwort ist ganz einfach, weil es jeder machen muss. Sonst würde man sich die Frage stellen, wo fangen wir an, wo hören wir auf, wo setzen wir eine Grenze, ist schwierig. Der Einzige, der sich nicht beschwert hat, war Verstappen selbst, aber viele andere hatten natürlich wieder eine ganze Menge zu sagen und ein guter Teil davon waren unnötige Kommentare. Nächster Punkt: Weil das zweite Fahrzeug im Training einen Unfall hatte und deswegen im Rennen gerade mal ein paar Meter geschafft hat, war das Thema zweites Auto schnell erledigt. Verstappen hat aber die Mindestanzahl an Runden, 14 waren das, auf seinem regulären Fahrzeug abgespult und das sehr gut und sehr schnell, obwohl er als Permit-Auto-Fahrer Zusatzgewicht und deutlich weniger PS hatte. Er hat die Permit A trotzdem bekommen, weil das samstagsabends vom entsprechenden DMSB-Gremium so entschieden wurde, obwohl er nur in Anführungszeichen auf einem Auto gefahren ist. Da wurde natürlich wieder rumgeschrien, so nach dem Motto, ja, die Promis, die bekommen ja alles geschenkt. Das ist aber Käse, denn diese Ausnahmeregelung gilt für alle und da gibt es keinen Verstappen-Bonus. Also alles regelkonform. Aber selbst im Vorfeld war das Geheule und Gemecker wieder groß, dabei ist alles im grünen Bereich und alles ganz einfach. Man kann sich ja auch einfach mal freuen, dass jemand so Prominentes bei der NLS mitfährt und fertig. Zweitens, ich persönlich hätte mit etwas mehr Besuchern gerechnet, muss ich zugeben. Klar, es war einiges los, war sogar stellenweise viel los, vor allem natürlich im hinteren Teil der Startaufstellung. Und bevor es in die Startaufstellung ging, war natürlich auch hinter Box 24 einiges los. Da haben sich natürlich Dutzende Fans gesammelt und insgesamt waren viele Leute da, die ihn sehen wollten. Aber es war insgesamt für zumindest das, was ich gesehen habe, nach meiner Wahrnehmung jetzt nicht total überfüllt. Was interessant war, wir standen eine Zeit lang hinter Box 24, dann ging Verstappen vom LKW in die Box und das dauerte natürlich nur wenige Sekunden, weil das sind nur ein paar Meter. Die Leute, die drauf gewartet hatten, die sind danach wieder weggegangen und hinter der Box waren dann vielleicht noch so 10 Leute oder 15 Leute. Und ein paar Minuten später ging diese Boxentür nochmal auf. Verstappen kam mit Begleitung von ein paar Leuten raus, hat uns freundlich Hallo gesagt, also den Leuten, die da waren, und ist wieder Richtung LKW verschwunden. Ich glaube, von dort aus ging es dann irgendwie direkt in die Startaufstellung. Es war einfach ein witziger Moment, weil hinter der Box nur wenige Minuten später einfach fast nichts mehr los war. Insgesamt hoffen wir einfach, dass es am Wochenende so richtig voll wird und dann tatsächlich sehr viele Menschen kommen, um sich den ganzen Spaß anzusehen. Natürlich muss man dazu sagen, es ging jetzt in einem kleineren Auto in Anführungszeichen nur um die Permit. Das ist natürlich nicht so das spektakuläre Rennen. Und B, das Wetter hat natürlich dabei auch nicht geholfen. Zumal, Spoiler Alert, es am Wochenende jetzt auch nicht viel besser werden soll. Was auf jeden Fall ziemlich klasse gewesen sein soll, das waren die Zugriffszahlen auf den Stream. Und jetzt, 2 Wochen später, fährt er ganz einfach vorne in einem GT3 mit und hat durchaus realistische Gesamtsiegchancen. Drittens. Das Ganze zeigt einfach nochmal, welche Rolle die Nordschleife im internationalen Motorsport spielt. Da kommt ein vierfacher und amtierender Weltmeister zwischen 2 Formel-1-Wochenenden, die er übrigens dann auch noch gewinnt, einfach mal zwischendurch für ein Wochenende vorbei, um seine Permit zu machen und dann direkt wieder 2 Wochen später, um ein Rennen im GT3 zu fahren. Danach dann wieder Formel 1. Und das nur wegen dieser einzigartigen Strecke. Also, sein Terminplan, Formel 1, NLS Permit, Formel 1, NLS GT3 und nächste Woche ist wieder Formel 1, da geht's nach Singapur. Das musst du echt wollen und das ist einfach beeindruckend. Erinnert mich so ein bisschen an Jim Clark, der ist ja pro Jahr auch unheimlich viele Rennen gefahren. Viertens, der Gesamtsieg, habe ich eben schon erwähnt, ist natürlich drin. Das Auto ist schnell, Verstappen ist schnell. Ich glaube, das hat er in den letzten Jahren sehr, sehr eindrucksvoll bewiesen. Wenn da alles glatt geht und die ohne Probleme durchkommen, dann passt das. Den zweiten Piloten auf dem Auto, den Christopher Lalem, den kann ich nicht einschätzen, weil ich den vorher nicht kannte, nicht auf dem Schirm hatte. Aber er wird sicherlich auch einer von den schnellen Kollegen sein. Die beiden Falken Porsche, die sind am Wochenende nicht dabei und wenn ich mir die anderen SP9-Fahrzeuge so anschaue, das sind natürlich starke Kandidaten dabei, starke Fahrzeuge, aber in diesem ganzen Gefüge, wer da jetzt am Start steht, hat Verstappen bzw. das Fahrzeug meiner Meinung nach durchaus realistische und gute Chancen, zumindest auf dem Podium, solange er den 6er HRT Mustang hinter sich hält, der ja den letzten Lauf, also NLS 8, am Sonntag vom Doubleheader gewonnen hat. Nicht, dass ich den anderen keine Chance einräume, aber der direkte Konkurrent ist meiner Meinung nach der Mustang. Fünftens, es gibt noch viele andere Fahrzeuge, genau 109, und Fahrer, das sind natürlich viel mehr, außer Verstappen auf der Starterliste. Und einige von diesen Fahrern sind eine Überraschung und deswegen schauen wir da jetzt mal genauer drauf. Los geht's. 110 Fahrzeuge sind gemeldet, 11 davon in der SP9, also in der GT3-Klasse, zumal es noch einen weiteren GT3 gibt. Da schauen wir aber später drauf. Das ist für mich eine positive Überraschung, ist ein Novum und kann der Start sein zu etwas, was die NLS in eine bestimmte Richtung bringen wird. Positive Richtung. Kommen wir später zu. Jetzt erstmal zur klassischen GT3-Klasse, also zur SP9. 2 Mustang von HRT, einmal die Nummer 6 mit Frank Stippler und Vincent Kolb am Steuer, also die Sieger von Lauf 8. Und dann die Nummer 9 mit Dennis Fetzer, Jan Mardenborough und Fabio Scherer. Dazwischen liegt die Startnummer 8, das ist der Utah R8 mit unter anderem bekanntermaßen Frank Stippler am Steuer, da also wieder ein Doppelstart. Ein weiterer R8 kommt von der Equipe Vitesse mit der Startnummer 50 mit Michael Heimrich und Arno Klaasen. 2 Ferrari 296 GT3 sind mit dabei, einmal die eben angesprochene Nummer 30 mit unter anderem Max Verstappen und einmal die Nummer 21 mit Klaus Abelen. Ja, letztes Rennen sollte sein letztes Rennen sein. Das konnte er allerdings nicht beenden. Wir haben die, wie soll ich sagen, dramatischen Szenen aus der Klostertalkurve gesehen. Und natürlich will er sein letztes Rennen auch zu Ende fahren. Und das ist mehr als verständlich. Und es geht aus meiner Sicht hier nicht nur darum, dass er sagt, ich will das Rennen zu Ende fahren, was natürlich vollkommen verständlich ist. Klar, dass er dann nochmal antritt. Ich meine, er ist die 4 Stunden letztes Mal alleine gefahren, ist jetzt auch als einziger Fahrer auf dem Fahrzeug genannt. Es kommt noch ein Aspekt dazu. Ich glaube, Klaus Abelen will auch für die Fans einfach nach einem 4-Stunden-Rennen über die Ziellinie rollen. Und da muss ich sagen, ich wünsche ihm von Herzen, dass das morgen, weil es ist gerade Freitagmorgen 0.27 Uhr, ist es also spät oder früh, wie man sieht. Ich wünsche ihm vom Herzen, dass er das morgen schafft, weil diesen Moment nach dieser unglaublich langen Karriere, dass er da mit diesem Fahrzeug alleine fahrend nach 4 Stunden dann über die Ziellinie in dem Fall fährt, mit 65 Jahren, also auf diesen Moment freue ich mich, da wird die Haupttribüne wird auf jeden Fall eskalieren, im positiven Sinne. So, jetzt muss ich gucken, wo ich war. Wir waren bei der Nummer 21 mit Klaus Abelen. Weiter in der Liste. Nummer 34, Walkenhorst Esten, sehe ich hier mit Christian Krognes, Matteo Villagomez und Anders Burchardt. Und dann noch die 786, das ist der Renato Huracan. Ist das nicht der leider beim letzten Lauf in der ersten Kurve ausgefallen war oder zumindest im Kiesbett gelandet war? Und dann sind da noch ein paar Porsche, leider keiner von Falken, aber dafür einer von Huber Motorsport, ein sehr international besetzter 911 GT3R und der Dynamic Porsche mit der Nummer, oder Dynamic, ja, irgendwie wird es heißen, mit der Nummer 54. Gehen wir weiter. SB7, 3 Fahrzeuge, sind alles Porsche 718 Cayman GT4 RS bzw. CS, also Clubsport. In der BMW 325i Challenge bei Goodyear sind es insgesamt 6 Fahrzeuge. Davon ist eines, die 107, wieder mit Moran Gott als alleiniger Starter. Und den werden wir gleich sehen, wenn wir auch noch einen kurzen Blick auf den aktuellen Tabellenstand werfen. Erstmal weiter. SP8T, also 2,6 bis 4 Liter Hubraum mit Turbolader, 8 Fahrzeuge. Davon 4 M4 GT4 mit unter anderem der Kombination Kerry Schreiner und Janina Schall. Dann noch ein Aston von Pro Sport und 3 Supras. SP10, also die SRO GT4 Klasse, 2 Cayman und 2 Aston GT4. SP3T, also alles zwischen 1750 und 2000 Kubik mit Turbo, 1982 und 2 RS3 TCR. In der SP Pro, also den restriktorpflichtigen Fahrzeugen über 3 Liter, gibt es genau ein Fahrzeug. Das ist der Toyo 991 GT3 Cup mit Andy Gülden, Tim Sandler und Marc Henerizzi. Damit gehen wir aus den Specials raus und kommen zu den Produktionswagen. V6, 3 Porsche, davon 2 Cayman und ein 911er. In der V5, also den Produktionswagen zwischen 2,5 und 3 Litern, da gehen 5 Cayman an den Start und da fallen mir gerade 2 Fahrer auf. Einmal Florian Ebner in der 440 und bei der 456 steht ein Name, der mir als Historiker direkt ins Auge gefallen ist. Aber das ist natürlich nicht der, da steht der Name Phil Hill. Und wenn man dann so die Liste durchgeht, dann denkt man sich so, was, Phil Hill? Nee, kann nicht sein, natürlich nicht. Also es ist ein anderer Phil Hill auf der 456, aber trotzdem. Kommen wir zu den Produktionswagen bis 3 Liter mit Turbo, also der VT3. Da ist es ein 335i von Kevin Sports & Racing, die wir ja auch aus der RCN kennen. Die sind also dann wohl am Sonntag auch wieder unterwegs. Da habe ich jetzt noch keinen Blick auf die Starterliste geworfen. VT2 F plus 4, wie immer gut besetzt mit 10 Teilnehmern, darunter spannende Fahrzeuge wie, ich sehe hier, Hyundai i30N, Cupra Leon, Megane RS, die rote S3 Limo von Dupré und ein Golf 8 GTI Clubsport. Die, ich sag mal, Nachbarklasse, also die VT2 RWD, zeigt ebenfalls 10 Fahrzeuge, das sind 8 330i und 2 Supra. Und auf einem der 330i, genauer gesagt auf der 501, da sitzt unter anderem Matthias Beckwermann. V3, also bis 2 Liter, ein Fahrzeug, das ist ein 318i. Und jetzt wird spannend, hatte ich ja eben schon angesprochen mit diesem zusätzlichen GT3. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Da gibt es ja Fans, die haben die komplette VLN bzw. NLS-Serie komplett im Kopf, was ich mega beeindruckend finde. Und so aus den letzten 15 Jahren, sagt mir mal bitte, wenn das der Fall war, ob ein GT3 mal in so einer maßgeblich anderen Klasse, also wir reden jetzt nicht hier von SPX, hat noch keine hat noch keine BOP-Einstufung, sondern wir reden jetzt wirklich von so einer außergewöhnlichen Klasse wie der AT. Ob in so einer Klasse mal ein GT3 mitgefahren ist, das würde mich mal interessieren. Also AT1, ein Fahrzeug genannt Und das ist ein Audi R8 LMS GT3 Evo 2 von Max Kruse Racing, die ja viele Fahrzeuge in den AT-Klassen bringen. Am Steuer sitzen Dominik und Marcel Fugel und Benjamin Leuchter. Und da bin ich wirklich mal gespannt, wie weit vorne ein AT GT3 mitfahren kann. AT3, habe ich eben schon erwähnt, dass da von einem Team viele Fahrzeuge drin sind. Drei Fahrzeuge und alle drei von Max Kruse, darunter zwei RS3 und ein Golf 7. M240i Challenge, 7 Fahrzeuge, logischerweise alles BMW M240i Racing Cup Fahrzeuge. TCR-Klasse, 3 Starter, davon 2 RS3 und ein Civic. M2 Clubsportklasse, 2 Autos, Cup 2, also die GT3 Cup, muss ich zugeben, ist jetzt keine Kritik oder Gemecker, aber für mich ist es immer verwirrend, dass die Cup 2 die GT3 Cup sind. Aber vielleicht geht es nur mir so, keine Ahnung. Also Cup 2 stark besetzt mit 14 Fahrzeugen, 14 Porsche 911 GT3 Cup. Und da sind mir drei aufgefallen. Zum einen die Nummer 901 von Sorg Rennsport mit Patrick Rütter und Fabio Grosser, also bekannte Fahrerpaarung. Dann die 917 mit unter anderem Nico Bastian und die 927 von Max Kruse. Da sitzt nämlich unter anderem Tom Coronel drauf. Wir erinnern uns, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege und den Namen verwechsel, wir erinnern uns an diese Jubelrunde auf der Grand Prix-Strecke. Ich glaube, das war damals, als die TCR im Rahmen des 24-Stunden-Rennens auf der Nordschleife, also 24-Stunden-Rennen-Variante gefahren sind, die, sagen wir mal, irgendwie live gestreamt wurde. Ich glaube, das war Tom Coronel, wenn ich mich richtig erinnere. War natürlich nicht regelkonform. Ich fand es damals cool, muss ich sagen. Wie auch in der Cup 2, also der GT3 Cup-Klasse, sind es in der Cup 3 ebenfalls 14 Fahrzeuge. Und das sind natürlich alles Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport. Die lassen sich von den anderen Cayman recht leicht unterscheiden, wenn es hier um Startaufstellung oder wenn die vorbeifahren geht, weil die beiden Cup-Klassen, also Cup 2 und Cup 3, sind alle mit 900er Nummern unterwegs. So, wie ihr merkt, bin ich jetzt nicht auf alle möglichen Fahrzeuge eingegangen, ist jetzt wie immer eher mal so ein Überblick in den Shownotes auf podcast.alexkrass.de, da gibt es die entsprechende Teilnehmerliste verlinkt und da könnt ihr euch das alles im Detail anschauen. Werfen wir noch kurz einen Blick auf die aktuelle Tabelle mit Stand von vorgestern, 24.09. Wie ich heute gelernt habe, übrigens der National Transaxle Day, weil im amerikanischen Datumsformat ist das ja 9/24, also September 24. 9/24, Porsche Transaxle. Ganz vorne stehen in der Tabelle Ranko Mijatovic und Nick Wüstenhagen mit 109 Punkten. Dahinter Arne Hoffmeister und Tim Scherbart mit 101 Punkten. Und dann kommen Philipp Leisen, Philipp Stahlschmidt und Daniel Zils mit 100 Punkten. Und gar nicht so weit davon entfernt dann, wie ich eben gesagt habe, Moran Gott mit der 107. Zurück zum Rennen am Samstag. Am Ende eines jeden Rennens gibt es ja auch noch einen Gesamtsieger. Da gab es beim letzten Lauf eine schöne Überraschung, muss ich sagen. Hat mich unheimlich gefreut, weil der HRT Mustang das Sonntagsrennen gewonnen hat. Hat mich deswegen vor allem gefreut, weil der Mustang ist ein komplett neues Auto auf der Nordschleife, generell, aber vor allem auf der Nordschleife. Und ein Auto auf einer Grand Prix-Strecke oder für eine Grand Prix-Strecke, wie der ein oder andere sagt, für eine Glattbahn abzustimmen, ist eine Sache. Aber dann für die Nordschleife ist natürlich nochmal eine ganz andere Kiste. Und Frank Stippler erzählt gerne von diesen ganzen Entwicklungsschritten. Und das ist wirklich ein spannendes Thema, so die Entwicklung von diesem Fahrzeug über die letzten Rennen zu sehen. Und dann zu sagen, wir ziehen da einfach mal mit einer beeindruckenden Performance den Gesamtsieg mit raus. Großartig. Hat mich mega gefreut. Und dadurch, dass die Falken am Samstag nicht am Start sind, ich habe allerdings gehört, dass die beim letzten Lauf, 11. Oktober, wieder da sein sollen bei NLS 10, da wird das, wie gesagt, wie am Anfang gesagt, eine spannende Kiste. Also nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber ich glaube, es geht, wenn es um den Gesamtsieg geht, um den Mustang oder den 296 GT3 von Emil Frey Racing. Nächster Punkt, BOP, die Balance of Performance, wie ich immer so erzähle und erkläre, mit verschiedenen Stellschrauben wie Gewicht, Kraftstoffmenge, Kraftstoffdurchfluss, Airrestriktor, Ladedruck, Flügelwinkel und so weiter, wird versucht, die Fahrzeuge in bestimmten Klassen einander anzugleichen, um den Wettbewerb zu fördern und die Leistungsdichte an der Spitze zu erhöhen, damit die Rennen einfach spannend bleiben. So, da gibt es im Vergleich zum Lauf davor keine großen Änderungen, lediglich die Einstufung für den Max Kruse R8 LMS GT3 Evo 2 in der AT1. Ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt, könnt ihr euch anschauen. Der Zeitplan ist wie immer, morgens geht es um 8.22 Uhr mit dem Zeittraining los. Die ersten Minuten werden nicht gezeitet, ab 8.30 Uhr zählen die Runden. Ohne Druck, Reifen warm fahren, nicht in der ersten Runde abfliegen, ihr kennt es. Offizielles Training ab 8.30 Uhr, das Ganze geht bis um 10 Uhr, dann gehen ab 10:30 Pitwalk und später Gridwalk los. Ab 11.10 Uhr fahren die Fahrzeuge in die Startaufstellung. 11.42 Uhr geht die erste Startgruppe auf die Reise und dann im Abstand von jeweils 2,5 Minuten die beiden weiteren Startgruppen. Start traditionell um 12 Uhr für die erste Startgruppe und dementsprechend im Abstand von 2,5 Minuten jeweils die anderen beiden Gruppen. Und wir wissen auch, dass am Ende diese 2,5 Minuten bzw. 5 Minuten halt rausgerechnet werden, damit sich ein gleichmäßiges Bild für alle ergibt. Zielanlauf 16 Uhr plus die Zeit, die der Führende benötigt, um die letzte Runde zu beenden. Ab dann werden alle abgewunken und die Siegerehrung, die ist im Anschluss auf dem Podium, also wenn ich es richtig weiß, Gesamtpodium und irgendwie Wertungsgruppensieger und gegen 17.30 Uhr dann die Gesamtsiegerehrung im Media Center. So, und jetzt noch ein Blick aufs Wetter. Donnerstags bzw. freitags morgens kann man das ja normalerweise ganz gut abschätzen. Regen und bis 14 Grad, also ähnliche Bedingungen wie beim Doubleheader oder anders gesagt, ungemütlich. So, und wie ich immer sage, hoffentlich regnet es nicht direkt so während des Rennens. Das Wetter tut mir leid für Zuschauer, Marshals, gerade die Marshals, weil die können jetzt sich nicht einfach mal ins Auto setzen oder sagen, komm, wir fahren mal auf die überdachte Tribüne oder so, ein Spaß. Alle Aktiven in der Boxengasse und so weiter, naja, gut. Ist ja nicht so, dass man am Nürburgring nicht irgendwie so Wetter auch schon nicht schon mal erlebt hätte. Starterliste und BOP, wie gesagt, in den Shownotes. Den Livestream gibt es natürlich auch wieder. Aber am schönsten, wie ich immer sage, ist es doch wie immer an der Strecke. Also wenn ihr könnt, kommt vorbei, zieht euch eine dicke Jacke an, Regenschirm mitnehmen, alles fein. Und schaut euch den ganzen Spaß am besten live an. Dazu noch der Hinweis. Am Samstag ist 100 Jahre Grundsteinlegung. Das war am 27. September 1925. Dazu wird es dann wieder eine Nürburgring-Geschichtsstunde im Livestream geben und auch hier im Podcast nochmal eine gesonderte Episode. Die kommt allerdings voraussichtlich nicht direkt am Samstag, sondern kurz danach, denn ich würde gerne die Ergebnisse oder Ereignisse, sage ich mal, des NLS-Laufs gerne noch mit einfließen lassen. Und zwar nicht, wer hat gewonnen oder wir machen da irgendwie so einen Rückblick oder sowas, sondern einfach so eine Verbindung machen, eine Brücke schlagen, was vor 100 Jahren damals passiert ist. Also die Grundsteinlegung, dazu was erzählen, was ich auch in meiner Kolumne geschrieben habe. Und die Brücke dann schlagen zu dem, was genau 100 Jahre später auf der Strecke an dem Tag los war. Denn, wie jetzt schon klar geworden sein dürfte, es wird ein besonderes NLS-Rennen und das im ganz positiven Sinn. Und je nachdem, wann ihr das hört, wie gesagt, jetzt gerade früher Freitagmorgen und von jetzt aus gesehen, also heute, 26. September, bin ich zum Thema Bau des Nürburgrings live in der Landesschau Rheinland-Pfalz im SWR. Und das Ganze ab 18.15 Uhr und wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, dann kommen die Live-Interview-Gäste in der Sendung, die kommen dann, ich glaube, so nach 19 Uhr. Ansonsten sehen wir uns dann am Samstag zur NLS und am Sonntag zur RCN am wunderschönen Nürburgring.